Der Predigtext für heute ist ein Abschnitt aus dem zweiten Korintherbrief von Paulus aus dem Kapitel 4 und da lese ich mal ab Vers 14. Wir springen da so mitten rein in das, was Paulus schreibt. Ich lese es nach der Zürcher Bibel, zitiere nachher aber auch nach der Guten Nachricht. Also 2. Korinther 4 ab Vers 14 schreibt Paulus: Wir wissen, dass er, der Jesus den Herrn auferweckt hat, mit Jesus auch uns auferwecken und mit euch vor sich hinstellen wird. Denn alles geschieht um euretwillen, damit die Gnade sich mehre durch die wachsende Zahl der Glaubenden und so der Dank reichlich ströme zur Verherrlichung Gottes. Darum verzagen wir nicht. Wenn auch unser äußerer Mensch verbraucht wird, so wird doch unser innerer Mensch Tag für Tag erneuert. Denn die Last unserer jetzigen Bedrängnis wiegt leicht und bringt uns eine weit über jedes Maß hinausgehende, unendliche Fülle an Herrlichkeit, wenn wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare gehört dem Augenblick, das Unsichtbare aber ist ewig. Die Formulierung hat mir besonders gut gefallen, deswegen habe ich dann doch hier die Zürcher Bibel genommen. Und das ist dann auch das Thema der Predigt, Augenblick und Ewigkeit, Thomas. Augenblick und Ewigkeit. Dieser Tage sprach ich mit jemandem, der mir so ein bisschen erzählte aus seinem Leben, der einiges durchgemacht hat, früh auch ein Kind verloren, wirklich gelitten. Nicht als Christ, menschlich, ist er ja selber auch kein Christ und ließ sich nicht so trösten mit solchen Worten. Ich habe dann versucht, irgendwie so was zu sagen. Aber das hat er nicht geglaubt oder das glaubt er nicht mehr, hat er gesagt. Das schien ihm unglaubhaft, eine billige Vertröstung. Die gleichen Worte, aus denen ich und viele andere Kraft zum Leben schöpfen, einem Leben, das nur auch nicht immer ein Wandeln auf sonnigen Höhen ist. Aber wir merken in solchen Gesprächen, dass dieser Trost des Glaubens nicht einfach ankommt, es nicht leicht hat anzukommen, es ist gar nicht einfach. Und ich habe wieder gemerkt, das kann eigentlich nur wirken, wenn man schon glaubt. Man muss diesen Vorschuss des Glaubens schon geben, damit das wirkt. Und für mich und für uns bedeutet das dann, wir können das eigentlich nur bezeugen. Wir können eigentlich nur sagen, woran wir glauben, was uns hilft. Und dem anderen vielleicht aufzeigen, wie er auch auf diesen Weg kommen könnte, wenn er es selber ausprobiert. Mehr ist da nicht möglich. Aber das schon. Und Paulus macht es hier genauso. Und lässt uns tief in sein Herz blicken und lässt uns wissen, woher er eigentlich die Kraft bekommt, um jeden neuen Tag zu bestehen mit all seinen leidvollen Erfahrungen, Kurs zu halten, Orientierung zu bekommen für seinen Lebensweg, wie es weitergeht und eben nicht nur irgendwie. Irgendwie geht es ja immer weiter, sagen wir, ja. Sondern wie es gut weitergeht und ganz konkret und kraftvoll. Und wenn wir dann manchmal so hören oder geneigt sind zu sagen, ach ja, was willst du mir erzählen? Du hast ja noch gar nichts erlebt. Oder das, was ich erlebt habe, kennst du gar nicht. Dann hören wir vielleicht mal, was Paulus so alles erlebt hat, der das schreibt. Also wahrscheinlich schreibt er das ja aus Ephesus und wahrscheinlich hat er gerade wieder einen Prozess hinter sich. Was wir tunlichst vermeiden und was wir ganz ungut finden, hat ja Paulus öfter erlebt. Dann vor Gericht. Und es hätte das Todesurteil über ihn gefällt werden können. Durchaus. Aber er ist gerade noch mal freigekommen. So, dann ist er draußen. Was wartet da auf ihn? Da wartet auf ihn die Auseinandersetzung mit den lieben Geschwistern der korinthischen Gemeinde. Da gibt es ja einige, die haben ihn persönlich angegangen, haben ihn verletzt und beleidigt. Aber es scheint, dass die Sache doch geklärt werden konnte. Paulus freut sich jedenfalls über die zustande gekommene Versöhnung. Aber so ganz ohne Spuren scheint es ja auch an Paulus nicht vorbeigegangen zu sein. Bei aller Freude darüber, dass sich das wieder eingerenkt hat mit ihm und der Gemeinde in Korinth, muss er doch auch mal schreiben, wie er sich selber fühlt und wie es ihm geht. Bei dem, was er für Jesus tut, der ihn ja in diesen Dienst gestellt hat, als Apostel. Immer wieder wird er ja angegriffen. Es wird ihm ja abgesprochen. Andere machen sowieso alles besser als er und wissen alles besser als er. Und dann schreibt Paulus sehr persönlich und wir merken, es geht ihm trotzdem nicht darum, dass er sich jetzt mal rechtfertigt. Ich muss jetzt doch mal mich rechtfertigen, mich mal ins rechte Licht drücken, so schlecht bin ich ja gar nicht. Sondern er spricht von Jesus und was er mit ihm erlebt hat, das Licht, das Jesus in sein Leben gebracht hat und sein Leben verändert hat, davon berichtet er. Und nun in dem Zusammenhang nicht evangelistisch, wie er es sonst immer tut, sondern tatsächlich einmal seelsorgerlich. Paulus will einmal zeigen, bei ihm, an seinem Beispiel, mal zeigen, was es für ihn bedeutet, dass er nicht nur zu Jesus bekehrt ist, irgendwann fand ich jedes Mal gut, sondern darin zu bleiben, darin zu leben und diese Kraft der Auferstehung Jesu tatsächlich jeden Tag zu leben. Und so steht es ja kurz vorher im Kapitel im Vers 5, nicht uns selbst verkündigen wir. Das ist Paulus immer ganz wichtig und darauf müssen wir auch immer achten, wenn wir reden. Nicht uns selbst verkündigen wir, sondern Jesus Christus als den Herrn. Und ich denke, darauf können wir uns auch einigen. Das wollen wir und da geben wir uns Mühe, das machen wir. Und dann schreibt Paulus, und jetzt zitiere ich mal aus der Guten Nachricht, im Vers 16 haben wir eben gehört, darum verliere ich nicht den Mut. Die Lebenskräfte, die ich von Natur aus habe, die werden aufgerieben. Aber das Leben, das Gott mir schenkt, erneuert sich jeden Tag. Und das ist dann vielleicht nicht mehr ganz so einfach auf uns zu beziehen, würde ich mal sagen, weil wir wahrscheinlich doch sehr wohl Müdigkeit kennen. Und Erschöpfung kennen. Oder erleben wir das so? So ständig ist der Akku aufgeladen. Also ich habe so den Eindruck, wir haben doch eher so mit mangelnden Ladezuständen zu tun. Aber wenn die Pflichten des Berufs einen aufreiben oder in der Familie und man kaum noch ausruhen kann. Dieser Tage las ich wieder, dass schlecht schlafen zur Volkskrankheit geworden ist. Das hat ja sicher seinen Grund. Wenn Pflichten an einem zerren und reißen, dass es einen fast zerreißt, und wenn es dann auch in der Beziehung zu lieben Menschen noch kracht, hörbar, fühlbar und es manchmal alles ausweglos scheint, dass man weglaufen möchte, machen wir dann aber nicht. Dann setzen wir ein schönes Gesicht auf, spielen eine Rolle, wollen ja nicht so sein, wie wir sind und zugeben, wie es uns geht. Wahren mit Mühe und Not eine Fassade oder den Anstand, versuchen zu funktionieren und Erwartungen zu erfüllen. Und wie es innen drin aussieht, weiß ja keiner und geht ja auch keinem was an. Und dann leiden wir unter unserer Zerrissenheit zwischen innen und außen und verschleißen ziemlich viel Kraft damit, dass wir uns zusammenreißen. Und dann trifft man manchmal Menschen, denen man abspürt, dass sie im Einklang sind mit sich. Und das sind Menschen, die losgelassen haben von so einem Wunschbild oder auch Zerrbild von sich selber. Was sollen denn die Leute von mir denken? Ist ihnen dann, kriegte ich diese Woche so gesagt, pups egal. Das klingt erstmal ein bisschen seltsam, ist aber heilsam. Weil solche Menschen es geschafft haben, sich tatsächlich anzunehmen, wie sie sind. Mit ihren Schattenseiten und mit ihren Sonnenseiten. Mit dem Guten und mit dem weniger Guten. Und sie können Ja sagen zu sich selbst und auch zu dem, was in ihrem Leben gut geht. Und eben auch das, was Mühe macht und Schmerzen bereitet. Und so jemanden habe ich diese Tage auch getroffen. Es war so ein Kontrastprogramm, ne? Und man muss das begreifen. Und es muss einem geschenkt werden, das muss man auch, diese Erfahrung muss man machen. Aber wenn man diese Erfahrung macht, dass gerade das Loslassen, das Sterben des alten äußeren Menschen nötig ist, damit der innere neue Mensch wachsen kann. Dass manches wirklich absterben muss, oder verwandelt werden muss, damit Neues wachsen kann. Aber wie machen wir das? Man kann es eigentlich nicht machen. Man kann es eigentlich nur geschehen lassen. Darauf vertrauen, dass Gott an einem arbeitet, dass Gott in dir und mir am Werk ist zur Erneuerung des inneren Menschen. Paulus selbst macht da auch gar nichts. Das gibt ja da auch gar nichts zu tun. Er lässt Gott machen. Das ist Gottes Dienst an uns. Das ist Gottes Werk an uns. Und das jeden Tag, heißt es hier, tagtäglich. Und wenn ich das geschehen lasse, dann wahrscheinlich werde ich wirklich nicht müde, weil ich eben nicht Kräfte verschleiße an unnützen Dingen. Wir meinen ja oft viel, viel machen zu müssen, mit uns und mit anderen, immer was machen. Aber das Beste, was wir machen können, liebe Schwestern und Brüder, ist das zuzulassen, was Gott an uns macht. Das ist sinnvolle Aktivität. Der innere Mensch, der Mensch, der wir von Gott her sind, der von Gott her so gestaltet wird, wie Gott ihn möchte, also uns möchte, dass der wird und wächst und uns neu macht, geschehen lassen. Paulus sagt, es geschieht und geschieht ständig und ist ein Prozess. Deswegen sagen manche bei 2. Korinther 5,17 auch nicht, Neues ist geworden, sondern Neues ist im Werden. Steht zwar wörtlich so, nicht da, aber gemeint ist es schon, richtig ist es schon. Es ist nicht einmal irgendwas passiert und dann war es das, sondern es passiert jeden Tag. Gott am Werk. Neues ist im Werden. Wir haben alle unsere Defizite. Aber das ist nicht schlimm. Die werden jeden Tag kleiner, wenn wir Gott machen lassen. Und der Mensch, der als einziger ganz so war, 100%, wie Gott ihn wollte, das ist natürlich Jesus, er allein. Und wie hat der das sozusagen gemacht? Er lebte in ständiger Beziehung zu Gott. Das ist doch das Erstaunliche an Jesus, dass er so im Einklang mit Gott war, in ständiger Beziehung mit dem Vater im Himmel, der Quelle allen Lebens, auch für uns. Und unser innerer Mensch ist dann der neue Mensch in dem Maß, wie Christus in uns lebt und Gestalt gewinnt. Geheimnis des Glaubens. Aber wahr und wahrhaftig, Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit, heißt an anderer Stelle. Christus in uns. Davon ist Paulus fest überzeugt. Das ist die Kraft, aus der er lebt. Und dann kann er auch sagen im Galaterbrief, so weit kann er gehen zu sagen, darum lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das Leben, das ich jetzt noch in diesem vergänglichen Körper lebe, lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sein Leben für mich gegeben hat. Sein Leben für mich gegeben. Und man könnte durchaus hinzufügen und sagen, das tut und wird noch tun der Heilige Geist in uns, immer noch ein Prozess, nichts, was einmal geschehen ist und fertig, sondern es geschieht in uns, noch immer. Die Quelle, die in uns liegt und sprudelt, von der wir trinken sollen und Kraft bekommen sollen für jeden Tag. Der Heilige Geist, der in uns lebt und wirkt. Gott in uns. Das ist so. Das dürfen wir glauben. Und trotzdem gehört dazu, dass wir deswegen noch nicht alles hinter uns haben. Das ist ja das, was uns dann so Mühe macht wieder. Und wir fragen, wo ist das Neue? Aber wir müssen da vielleicht auch mal einen anderen Blick werfen auf das, was uns Not macht. Und das war in dem Gespräch mit dieser einen Schwester ganz interessant, wie kräftig sie das gesagt hat. Und ich konnte nur sagen, ja, es stimmt so. Aber man kann das niemandem aufstülpen. Aber man kann diese Erfahrung gewinnen im Glauben, dass man wirklich sagen kann, das Leid, das ich erlebt habe, im Nachhinein kann ich erkennen, dass es mich reich gemacht hat, dass es mir Gutes getan hat. Paulus sagt das so. Und wenn er davon spricht, dann denkt er auch nicht an eine Erkältung. Da sind wir da auch am ehesten geneigt zu sagen, naja, ist ja in ein paar Tagen wieder vorbei, dann ist wieder alles gut. Ne? Also das, was Paulus da beschreibt, die Last, dieses Leid, diese Trübsal, da hat er sich ja auch zu geäußert im 2. Korintherbrief. Und das sollten wir vielleicht auch nochmal hören im Kapitel 11. Wovon spricht er da eigentlich? Von wegen Paulus, du hast ja gar keine Ahnung, wie es mir geht. Ne? Wovon spricht Paulus denn? Häufig war ich in Todesgefahr. Ich weiß nicht, wie oft du schon mal so das Gefühl hattest, jetzt ist gleich vorbei. Hin und wieder passieren Dinge, dass wir denken, oh Backe. Aber nicht so oft, ne? Oder? Aber häufig, sagt Paulus, häufig war ich in Todesgefahr. 5-mal habe ich von den Juden die 39 Schläge bekommen. 5-mal ausgepeitscht worden. Das sehen wir nur im Kino, wie das ist. 3-mal wurde ich von den Römern mit Stöcken geprügelt. 1-mal wurde ich gesteinigt. 3 Schiffbrüche habe ich erlebt. Also ich habe noch nicht einen erlebt und bin noch nicht scharf drauf. Paulus sagt 3 Schiffbrüche. Das eine Mal trieb ich eine Nacht und einen Tag auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen haben mich Hochwasser und Räuber bedroht. Juden und Nichtjuden haben mir nachgestellt. Es gab Gefahren in Städten und in Einöden, Gefahren auf hoher See und Gefahren bei falschen Brüdern. Ich hatte Mühe und Not und oftmals schlaflose Nächte. Ich war hungrig und durstig. Oft hatte ich tagelang nichts zu essen. Ich fror und hatte nichts Warmes anzuziehen. Ich könnte noch vieles aufzählen, aber ich will nur noch eins nennen. Die Sorge um alle Gemeinden, die mir täglich zu schaffen macht. Wenn irgendwo jemand schwach ist, bin ich es mit ihm. Und wenn jemand an Gott irre wird, brennt es mich wie Feuer. Wenn schon geprahlt werden muss, will ich mit meiner Schwäche prahlen, sagt Paulus, immer noch Paulus. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus weiß, dass ich nicht lüge. Gepriesen sei er für alle Zeiten. Als ich in Damaskus war, stellte der Bevollmächtigte des Königs Aretas Wachen an die Stadttore, um mich zu verhaften. Aber durch das Fenster eines an die Stadtmauer gebauten Hauses wurde ich in einem Korb hinuntergelassen und entkam. Das ist das, was Paulus erlebt. Und das ist das, was er so locker die leichte Last nennt oder das bisschen Trübsal, wie man auch übersetzen kann. Das bisschen Trübsal. Leicht und vorübergehend und außerdem nützlich für die Ewigkeit, sagt Paulus, sei das. Und da kann sich dann natürlich auch wieder Widerstand in uns regen. Und besonders im Gespräch halt mit Leuten, die da nicht so sich drauf einlassen, weil sie dann gleich wieder so eine altbekannte Melodie hören. Das war bei dem Mann, mit dem ich sprach, auch so. Katholisch aufgewachsen, so gläubig bis so ungefähr zum Alter von 20 und dann ist da viel zerbrochen und da hat sich so vieles festgesetzt. Und der würde jetzt auch sagen, das ist doch wieder die altbekannte Melodie, ne? Das Leben hier ist ja sowieso nichts, höchstens vorbereitet für die Ewigkeit, man muss also hier das Leben so nehmen, wie es ist und am besten niemals über Lasten klagen, auch in den schwersten Tagen. Und damit kann man prima alles Unrecht rechtfertigen und die Tatsache, dass Menschen hier leiden und unterdrückt werden, auch noch gutheißen. Vertröstung aufs Jenseits. Und das sei christliche Hoffnung? Aber das ist es ja nicht. Das ist ja eher so islamischer oder philosophischer Schicksalsglaube oder so Kölsches, et küt wird küt, da machst du nix oder so. Ne? Das ist ja nicht das, was Paulus sagt. Das würde Paulus so bestimmt nicht sagen. Man weiß ja, kann ja nachlesen, was er sonst so schreibt. Vermeidbares und unvermeidbares Leid muss man schon unterscheiden. Es geht nicht um so ein, wir müssen alles still ertragen, es wird schon seinen Sinn haben. Vermeidbares Leid steht Christen gut an, auch zu beseitigen oder zu verhindern. Und viele haben ihr eigenes Leben dafür eingesetzt und tun das bis heute. Aber das Leid, das trotzdem bleibt, auch das wird verändert. Verändert dadurch, dass wir es annehmen. Verändert dadurch, dass es uns hinweist auf die Herrlichkeit Gottes. Wenn wir fragen, warum? Warum gerade ich? Warum lässt Gott das zu? Gerade unsere Leiterfahrungen können uns da zu wahren und tiefen Antworten führen. Und dann erlebt man, dass eben auch ganz normale Menschen, solche wie du und ich, die Schweres hinter sich gebracht haben, sagen, dass sie so eine Zeit nicht mehr missen möchten. Natürlich bringt uns das nicht automatisch zu Christus. Manche bringt es auch weg, ganz woanders hin. Aber uns, die wir Jesus gehören, bringen leidvolle Zeiten der ewigen Herrlichkeit bei Jesus tatsächlich näher. Und näher schon auch für das Leben hier auf der Erde. Es gibt uns Kraft. Es gibt uns Kraft, gerade unser Leben hier zu bestehen, wo wir uns ja auch zu bewähren haben als Christen. Da werden wir uns schwere Zeiten trotzdem nicht wünschen. Wir werden auch nicht jubeln, wenn wir gerade mittendrin stecken. Könnt ihr auch euch einiges erzählen und ihr wisst das ja auch selber. Darum kann es nicht gehen. Das wäre wieder so ein geheucheltes, überspieltes. Wenn ich im Leid drin stecke, dann klage ich. Aber wenn ich es hinter mir habe und wenn ich dann zurückschaue und Gott mir den Blick schenkt, dass er auch aus Bösem Gutes macht, dass selbst das, was mir in dem Moment, als es mich getroffen hat, völlig unverständlich war, ich plötzlich ein Verständnis gewinne, dass es vielleicht doch gut war und dass es zu meinem Leben gehört, dass ich sonst ein anderer Mensch wäre und dass es Gottes guter Wille ist, dass ich heute der bin, der ich bin. Und ihr auch. Und wir wären es nicht, wenn es anders gewesen wäre. Und unsere Tränen müssen wir uns nicht schämen, wenn wir in Situationen sind, wo uns diese Erkenntnis noch nicht geschenkt ist. Jesus weiß, wie es uns geht. Er hat selber geweint. Aber diese Erfahrungen machen uns zu reiferen Menschen und auch zu reiferen Christen, liebe Schwestern und Brüder. Und deswegen wage ich es zu sagen, Leid kann uns ein Weg zu Gott werden. Und wir können zu Vorbildern und Helfern für andere werden. Und ich denke, das ist der Grund, weshalb Paulus hier so eine Umgewichtung vornimmt und sagt, die Last sei leicht und nur ein Augenblick. So gerade gar nichts gegen die unendliche Fülle an Herrlichkeit Gottes für uns. Und Paulus kann so reden und urteilen, weil er eben gerade diese Erfahrung mit Jesus gemacht hat. Mit dem Jesus, der den Weg gegangen ist durch Schmerz und Tod. Paulus kennt Jesus als den, der immer schon einen Schritt weiter ist. Er ist ja Nachfolger, wie wir auch. Jesus ist uns voran, wir ihm hinterher. Und Jesus hat das Leid überwunden in seiner Auferstehung. Und wir kennen das auch im menschlichen Miteinander. Da sind es auch die Menschen, die uns einen Weg schon vorausgegangen sind, die uns Mut machen. Und auch dafür gibt es die Gemeinde. Dass wir hier Menschen finden, die schon Wege gegangen sind, die uns noch bevorstehen oder auf die wir gerade gekommen sind. Die uns sichtbares Vorbild sind, wie man dieses Leben bewältigt, indem man auf Vorbilder schaut und sich an sie hält. Menschen, die ihrerseits auf das Unsichtbare der göttlichen Wirklichkeit in Jesus Christus gesehen haben, um die sichtbare Wirklichkeit dieser Welt zu bestehen. Denn das ist der Leuchtturm, der uns Orientierung gibt. Das Licht Jesu, das man nicht mit den Augen wahrnehmen kann, sondern eben nur mit dem Herzen. Und wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Steht nicht in der Bibel, stimmt aber trotzdem. Das Herz sieht mit den Augen der Liebe. Jesus Christus hat die Menschen in ihrem Wesen erkannt, tiefer und weiter geschaut. Er hat sich nicht blenden lassen vom Glanz und Schein der Dinge. Und alles Wichtige im Leben ist im Grunde unsichtbar. Und doch sind dort die Kräfte, die verändern. Glaube, Hoffnung, Liebe. Das sieht nicht so aus, als seien das die Kräfte, die unser Leben bestimmten, wenn man auf das Sichtbare sieht. Und trotzdem sind das die entscheidenden Kräfte für uns, weil sie von Gott sind und ewig sind. Und stärker als alles, was uns blenden will in dieser Welt, was uns beherrschen will, was uns niederdrücken will. Glaube, Hoffnung, Liebe, die Wirkungen Gottes durch Jesus in dieser Welt sind die wesentlichen. Und darauf weist uns Paulus heute hin. Wenn wir meinen, wir wären mit unserem Leben vor die Wand gelaufen, dann macht Paulus da eine Tür auf, damit wir sehen, was dahinter ist. Die Wirklichkeit Gottes. Damit wir hören lernen mit den Ohren des Herzens und sehen mit den Augen der Liebe Gottes in Jesus Christus. Amen.